Darf ich Sie bitten, dass Sie die Plätze einnehmen? Weil wir sind, wir sollten seit 10 Minuten eigentlich schon am Start sein hier. Wir wünschen Ihnen einen richtig guten Morgen und freuen uns von Herzen, dass Sie da sind. Wir, das ist
Michael Gierges vom IGW.
Mein Name ist Andreas Loos vom Theologischen Seminar St. Krishona und Vorstandsmitglied in der AFBET.
Wir freuen uns sehr, diesen Studientag gemeinsam zu machen, AFBET und IGW. Und ich möchte auch die IGW-Masterstudenten ganz herzlich willkommen heißen in ihrem Studiencenter. Wir haben heute viele Gäste hier, aber schön, dass ihr auch da seid, weil ihr dürft ja hier sein müssen. Aber ich freue mich auch sehr auf diesen Tag, weil ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiges, zentrales und spannendes Thema, das nicht ganz so einfach ist.
Ich werde Sie durch diesen Tag versuchen zu leiten und zu moderieren. Und weil wir schon ein bisschen im Verzug sind, schmeiße ich einfach mal ein paar Zitate in den Raum, die uns direkt zur Sache bringen. Unser Referent, den wir gewinnen konnten für diesen Studientag, hat selbst einen atheistischen Lebensabschnitt hinter sich. Und ich glaube, manchmal merkt man das noch. Oder habe ich richtig gelesen? Also ich hab gelesen, auf Wikipedia steht, dass du, bis dass du zum Glauben gekommen bist oder so, dass du da auch atheistisch unterwegs warst. Echt? Okay. Ja, jetzt wäre es fast peinlich geworden. Und ich hatte erst vor ein paar Tagen eine Begegnung mit einem tollen Atheisten und er hat uns die zwei Säulen des Atheismus präsentiert. Und die eine war, dass er gesagt hat, ihr lieben Christen, es gibt euren Gott nicht, weil diese Welt ist unerlöst und sie ist auch unerlösbar. Das klang sehr plausibel, was er dort gesagt hat. Herbert Schnädelbach, einer der großen Atheisten der letzten Jahre, schreibt in seinem Aufsatz von den Geburtsfehlern des Christentums, was die Lehre von der Erbsünde anthropologisch bedeutet, liegt auf der Hand. Sie ist menschenverachtend. Der Mensch, wie er geht und steht, ist verblendet, wenn er sich nicht für verderbt und für unfähig zum Guten hält. Dass die Ideen der Menschenwürde und der Menschenrechte christliche Wurzeln hätten, ist ein gern geglaubtes Märchen. Klaas Hüsing oder Heusing, wie der ausgesprochen wird, weiß ich nicht genau. Muss man nur mal hinten auf dem Umschlag lesen, er sagt, die Vokabel Sünde besitzt eine dunkle Kraft. Sie macht klein und sorgt dafür, dass man sich schmutzig fühlt. Das hat auch Martin Luther nicht verhindert. Und sein Plädoyer ist, endlich Schluss mit dieser Sünde, mit dieser Rede von der Sünde. Aber das ist nicht alles. Ein Kollege steckte mir neulich zum Geburtstag ein Buch von einem Atheisten zu. Und der schreibt ganz am Anfang, ich bin Atheist, aber um es vorwegzunehmen, ich glaube an keinen Gott, weder an einen gütigen noch an einen gleichgültigen. Auch der gnostische Verdacht, dass die Welt das Werk eines grandiosen Pfuschers ist, liegt mir fern. Ich glaube also auch nicht an den Teufel, nicht an das jüngste Gericht, nebst Verurteilungen zu Höllenfeuer oder Belohnungen für tugendhaftes Leben im Himmel. Als guter Ex-Katholik halte ich es mit Georg Christoph Lichtenberg. Und ich danke es dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen. Warum ich dann trotzdem ein Buch über die sieben Todsünden geschrieben habe? Und dann ist es hochinteressant, wie er erklärt, dass er ein Buch über die sieben Todsünden geschrieben hat, unter dem Titel »Wie uns der Teufel reitet«. Ich glaube, das ist aus dem Jahr 2006. Und ich schließe meinen kleinen Griff in die Bibliothek mit Kurt Flasch, »Warum ich kein Christ bin«. Und damit sind wir beim ersten Vortrag heute Morgen. Wo das Sündenbewusstsein fehlt, braucht es keine Erlösung. Ich bin kein Christ, denn ich finde mich zwar fehlerhaft und meine Existenz prekär, aber nicht erlösungsbedürftig. Wahrscheinlich geht es den meisten Menschen in Westeuropa ähnlich. Der Erlösungsreligion Christentum entspricht kein Bedürfnis mehr. Sie wird spannungslos, sie wird ein Verein zur Verbreitung von Lebenszuversicht. Luther sah die befreiende Wirkung der Erlösung noch anders. Sie bringt den Christen, schrieb er im großen Katechismus, zweiten Artikel, vom Teufel zu Gotte, vom Tod zum Leben, von Sund zur Gerechtigkeit. Sünde und Erlösung, es wird jetzt das erste Thema dieses ersten Vortrags von Thorsten Dietz sein. Thorsten, herzlich willkommen bei uns hier in der Schweiz. Das ist sein populär gehaltenes Buch zu diesem Thema. Deshalb sind wir auch auf ihn aufmerksam geworden im Zusammenhang mit unserem Thema heute. Und weil es mir in den letzten Tagen mehrmals passiert ist, dass ich Menschen so sehr lobend vorgestellt habe, dass sie dann auch geantwortet haben, jetzt kann ich ja nur noch verlieren, lasse ich das jetzt. Aber eins möchte ich doch sagen, wir haben einen königsblaues Blut in seinen Adern, weil er auf Schalke geboren ist. Wir haben einen richtig bodenständigen aus dem Ruhrpott und das verkneife ich mir jetzt doch nicht. Wer über Furcht bei Martin Luther promoviert hat und über religiöse Gefühle habilitiert hat, wer Privatdozent an der Universität Marburg ist und Professor für systematische Theologie an der Theologischen Hochschule Tabor in Marburg, der ist sicherlich nicht unbescholten und bringt eine hohe Fachkompetenz mit. Ich und wir alle freuen uns jetzt auf deinen Vortrag. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Danke für die freundliche Begrüßung und die Einladung hierher. Mal kurz gucken. Die richtige Präsentation. Da ist sie. Sehr schön. So, hört man mich so? Ja, passt, ne? Ich habe heute Vormittag zwei Vorträge. Der erste, Sünde und Erlösung, biblische Grundlagen. Der zweite, moderne Zugänge. Zunächst mal eine klitzekleine Einleitung. Das Thema Sünde ist nicht nur wichtig. Es gibt vieles, was wichtig ist. Schöpfungstheologie ist wichtig, Lehre von der Kirche ist wichtig, die christliche Hoffnung ist wichtig, vieles ist wichtig. Es gibt 27 wichtige Themen im christlichen Glauben. Sünde ist nicht eins von 27 wichtigen Themen. Ich halte es sehr stark mit der reformatorischen Logik. Das ganze Christentum ist Gesetz und Evangelium. Der ganze Glaube besteht in dieser Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus und darum aber auch von der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen. Insofern ist Sünde nicht eins von 27 Themen, sondern letztlich eins von zwei ganz entscheidenden. Gott sei Dank nicht das Wichtigste, sondern nur das Zweitwichtigste, aber das, was dazugehört. Und alles, was wir glauben, alles, was wir bekennen, alles, was wir hoffen, ist gar nicht formulierbar, denkbar, glaubbar, ohne dass wir immer mitdenken, dass wir als erlösungsbedürftige Menschen durch Jesus Christus versöhnt sind. Und das ist aber etwas, was sich meines Erachtens überhaupt nicht widerspiegelt in unserer Verkündigung, in unseren Liedern, in unserer Theologie. Es ist für mich eine lange Qual gewesen, dass das Thema, irgendwie ist es ja klar, ist ja auch nicht umstritten, gibt ja, abgesehen von Klaas Heusingen oder so, kaum Leute, die sagen, ach, Sünder sind wir eigentlich nicht oder so. Also irgendwie findet man es schon richtig und wichtig, bestreitet keiner, aber was es heißt, was heißt Sünder sein, was ist Sündenerkenntnis, welche Worte haben wir dafür, welche Sprache haben wir dafür, ich glaube, da gibt es einen tiefen Notstand. Andi hat ja gerade Zitate gebracht und in der Tat, ich bin nicht großartig christlich, kirchlich sozialisiert worden. Für mich war so einer der ersten bewussten Kontakte mit Sünde das Lied It's a Sin von den Pet Shop Boys 1986. Ich weiß nicht, ob man das noch kennt oder so. Aber da dachte ich auch, Gott sei Dank glaube ich das alles nicht irgendwie. Ne? Muss ja die Hölle sein, irgendwie mit sowas groß zu werden. Also macht keinen sympathischen Eindruck von außen, wenn man das als Christentum so wahrnimmt. Irgendwie so die Idee, wir haben da ein Heilmittel, aber damit wir das verkaufen können, müssen wir erstmal alle krank machen. Sonst können wir unser Geschäftsmodell nicht am Markt platzieren oder so. Das macht einen komischen Eindruck. Und das, was ich so an Christentum aus der Außenperspektive mitbekommen habe, hat mir auch nicht viel Erlösungsbedürfnis oder Bewusstsein oder so eingeflößt. Ich glaube, da gibt es eine große Aufgabe. Das Wort ist extrem abständig. Ich werde den Vortrag jetzt nicht in diese Richtung vertiefen, aber ich halte es für ein wesentliches Thema. Man muss verstehen oder man muss nachvollziehen können, warum es so abständig ist. Was hat das Thema so vergiftet? Was hat das Thema Sünde so einem Klang gegeben? Hier geht es im Grunde darum, Menschen klein zu machen, Menschen zu entmündigen, Menschen schwach und schlecht zu reden, um sie dann irgendwie nochmal mit einer Lösung zu versehen. Das allein wäre ganze Vortragstage wert. Sparen wir uns jetzt hier. Ich möchte im ersten Vortrag vielmehr biblisch nochmal genau hinschauen, wie wird das Thema bei Jesus aufgegriffen, wie wird es bei Jesus verstanden. Insofern diejenigen, die in mein Buch schon mal reingeguckt haben, der erste Vortrag ist im Grunde völlig neu, hat mit meinem Buch nichts zu tun, ist aber der Versuch, Menschen abzuholen, die, naja, wir sind ja alles gute Christen hier, also nicht Atheisten. Insofern nehme ich uns ein bisschen mit hinein, nochmal neu gucken und staunen und schauen, wie redet Jesus von Sünde, welche Bedeutung hat es in seiner Verkündigung. Ich möchte über diesen jesuanischen Zugang ein paar biblische Grundbegriffe für uns erarbeiten, um dann im zweiten Vortrag Sünde heute, moderne Zugänge im Kontext heutiger Popkultur durchgehen zu wollen. Da werde ich mich stärker an meinem Buch orientieren und ein bisschen uns in die Kino- und Serienwelt der Gegenwart entführen, in der man, denke ich, manches wird lernen können. Das klappt, super. Das ist der Aufbau meines ersten Vortrags. Einleitung haben wir im Grunde jetzt schon fast geschafft. Eine moderne Krise, christliche Rede von der Sünde, der transmoralische Charakter der Sünde. Naja, das ist das große Problem. Sünde ist nicht das, was die Leute sich darunter vorstellen. Sünde ist nicht, du bist schlecht. So, es ist nicht die große Menschenbeschimpfung, sondern es geht um das Gottesverhältnis, um die Erlösungsbedürftigkeit vor Gott, was es im Einzelnen ist, im Laufe des Vortrags mehr. Was ich jetzt machen werde, 5 weitere Punkte. Erstens, kleine Einordnung, der Ruf zur Umkehr, das jüdische Erbe bei Jesus, das, was Jesus alles voraussetzt und in seiner Zeit und was alles klar ist. Dann 3 Schwerpunkte, der erste Schwerpunkt Sünde als Herzenssache, 2. Schwerpunkt Sünde als Lüge und 3. Schwerpunkt Sünde als Unversöhnlichkeit. Das erwartet uns im ersten Vortrag, im Durchgang durch die vor allem synoptischen Evangelien. Klammer auf. Warum die synoptischen Evangelien? Im Buch orientiere ich mich, wie die meisten Protestanten und die Theologie und so weiter, sehr stark an Paulus. Und wenn ich jetzt einen Schwerpunkt auf Jesus lege, ist nicht die Botschaft, vergesst Paulus, auf keinen Fall. Eher die Beobachtung, die jesuanische Verkündigung wird oft vergessen. Und ich halte absolut für unverzichtbar die paulinische Sündentheologie, das alles wunderbar, aber da gibt es auch viel zu. Es ist extrem schwierig, gute Literatur zu finden zur Sünde bei Jesus, fand ich. Und ich fand es einfach mal reizvoll, also das, was oft vergessen wird theologisch, bei Jesus mal ein bisschen herauszustellen. Ich werde an 2, 3 Punkten andeuten, wie kongenial das mit Paulus zusammenpasst. Nicht, aber alles ist super mit Paulus, trotzdem heute ein Vortrag von Jesus, einfach auch, weil ich es mal interessant fand, die vergessenen Linien da mal ein bisschen stärker zu betonen. Und damit springen wir mitten hinein, der Ruf zur Umkehr, das jüdische Erbe. Das ist ja eine der großen Erkenntnisse der letzten 50 Jahre. Es gibt ja wirkliche Fortschritte, auch in der Theologie. Und die Erkenntnis, dass Jesus in vielerlei Hinsicht jüdisch denkt und jüdisch redet und jüdisch verkündet und wir uns in jeder Hinsicht befreien sollten von dumpfen Stereotypen, schwarzes, falsches, gesetzliches Judentum, helles, lichtvolles, liebes Christentum, ist hoffentlich auch durchgesickert inzwischen, mindestens in Theologen und Predigerschaft. Ich hoffe auch immer mehr in die Gemeindewelt hinein. Es ist wahr, weil es wichtig ist und es ist wichtig, weil es wahr ist und darum sage ich es jetzt hier nochmal, vielleicht muss man es in 50 Jahren nicht mehr sagen, aber wenn man manches so guckt, was noch geschrieben wird, ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Jesus natürlich in vielerlei Hinsicht anknüpft an dem, was im Judentum seiner Zeit gängig ist. Der Ruf zur Umkehr, den übernimmt Jesus ja letztlich 1:1 von Johannes dem Täufer. Das ist auch anschlussfähig. Johannes der Täufer war, wenn man so will, ja auch erfolgreich. Das heißt ja nicht umsonst, das ganze jüdische Land und die ganze Stadt Jerusalem und alle kamen und bekannten ihre Sünden. Solche Allaussagen sind immer so ein bisschen, wie sie so sind und so, aber es ist ja etwas, was einleuchtet. Und Sünde ist etwas Universales. Hier einfach mal ein paar Zitate, nicht? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Oder Lukas die Geschichte nicht antwortete und sprach, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm von Siloa fiel und erschlug, sie schuldiger gewesen seien als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Also das Bewusstsein, alle Menschen sind Sünder, natürlich Standardvoraussetzung, dies Geschlecht ist ein böses Geschlecht. Und es wird nicht berichtet, dass jemand schrie, nein, stimmt nicht oder so. Also Universalität gehört zum Sündenbewusstsein dazu. Zweitens, jüdisches Erbe, der praktische Aspekt der Sünde. Etwa bei Johannes dem Täufer schon. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan ließen sich taufen vor ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Es geht schlicht auch um das Handeln, es geht um die Werke, es geht um das Tun. Wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, also Sünde zeigt sich sehr, sehr stark im Handeln und Tun. Klammer auf, wenn man sehr paulinisch, lutherisch, reformatorisch denkt, neigt man manchmal dazu, das ein bisschen klein zu reden und zu sagen, es geht doch nicht ums Tun, es geht ums Sein, es geht nicht um die Werke, es geht um die Beziehung. Das ist richtig und man darf es aber auf keinen Fall zu einem Gegensatz bringen, in diesem Sinne, als ging es nicht um das Tun, um das Handeln. Das gehört sehr stark zusammen und im Judentum oder bei Jesus ist das sehr, sehr stark zusammen, das Tun und das Sein, das Handeln und die Beziehungsebene, darum nenne ich es an dieser Stelle. Auch der ganze soziale Aspekt der Sünde ist etwas selbstverständlich Vorausgesetztes, also Habsucht oder Geiz oder Gier, Übervorteilen, Ausbeuten, aber auch so etwas wie Ehebruch oder Unterdrückung. Die Mächtigen dieser Welt halten die Menschen klein, gering. All das sind Selbstverständlichkeiten, wie überhaupt die Tora bei Jesus vorausgesetzt ist. Jesus erklärt die Tora nicht einfach für überflüssig oder überholt oder abgewirtschaftet oder sonst was. Es geht in seiner Verkündigung um Auslegung, Vertiefung der Tora, aber nicht Ersatz. So, das waren alles Vorworte. Die ganzen ersten 10 Minuten waren lauter Dinge, die ich mal gesagt haben wollte, dass nicht am Ende jemand fragt, warum hast du das und das nicht gesagt? Also habe ich alles gesagt. Und jetzt Schwerpunkte. Jetzt 3 Schwerpunkte, was bei Jesus in besonderer Weise typisch ist, in besonderer Weise spezifisch, in besonderer Weise auch für christliche Theologie wesentlich und grundlegend. Was ist das Besondere an der jesuanischen Sicht von Sünde? Worin unterscheidet er sich von seiner Um- und Mitwelt? Eine Beobachtung ist die, es werden ja viele Streitgespräche berichtet. Streitgespräche überwiegend mit Pharisäern, Schriftgelehrten, teilweise mit Sadduzäern oder anderen. Das Interessante fand ich einfach nochmal, die Streitgespräche entzünden sich weniger an seiner Verkündigung des Reiches Gottes. Es gibt wenige Streitgespräche oder kaum wo irgendwie Leute sagen, Reich Gottes, was soll das denn oder so. Also das ist nicht der Punkt, sondern sein Umgang mit Sündern, sein Umgang mit Sünde und Vergebung, das sorgt für Streit, das sorgt für Auseinandersetzung. Und da werden wir eine ganze Reihe von Dingen nun wahrnehmen. Wo setzt Jesus Akzente, die sperrig waren, die störend, verstörend für seine Umwelt waren? So, ich fange mal mit einem Text an und die folgenden Punkte laufen jetzt alle unter der Überschrift: Sünde ist bei Jesus eine Herzenssache, eine Personensache, etwas, was die Person in besonderer Weise betrifft in ihrem Vorrang vor allen Handlungen. Steigen mit diesem Text ein aus Markus 7, parallel Matthäus 15. Er rief wieder das Volk zu sich und sprach zu ihnen: Hört mir alle zu und begreift's. Es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, das ihn unrein machen könnte, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist's, was den Menschen unrein macht. Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn seine Jünger nach diesem Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Seid ihr denn auch noch so unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht unrein machen kann? Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit erklärt er alle Speisen für rein. Und er sprach: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen heraus die bösen Gedanken: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dies kommt von innen heraus und macht die Menschen unrein. Das ist ein sehr, sehr spannender Abschnitt, der im Grunde auch besonders heikel und herausfordernd ist für alles, was ich bisher gesagt habe. Jetzt habe ich gesagt, Jesus steht im Judentum seiner Zeit und irgendwie nimmt das Maß an der Tora und am Jüdischen und so weiter. Und das ist natürlich jetzt hier ein Abschnitt, der da quer steht, der früher auch oft so gedeutet wurde, dass Jesus hier mit dem Judentum bricht und hier im Grunde das Christentum erfindet und hier die Tora verabschiedet und so weiter. Es lohnt, glaube ich, an dieser Stelle ein bisschen näher hinzuschauen und zunächst mal auch tatsächlich wahrzunehmen, was er hier sagt, ist schon ein Schock für viele Hörer. Hier provoziert er schon erheblich die normale rabbinische, pharisäische Verkündigung, weil er hier ja letztlich einen Gegensatz aufmacht, einen Gegensatz von, sagen wir mal, äußerlich definierten Reinheitslogiken und einer aus dem Herzen kommenden, falsch bestimmten Lebens- und Handlungsweise des Menschen. Das ist ja etwas, was in der Tora offensichtlich anders ist. Also in der Tora sind ja viele Dinge, die von außen kommen und die den Menschen unrein machen. Menschen werden verunreinigt durch alles Mögliche, durch falsche Speisen, durch Berührung mit Körperflüssigkeiten zu Unzeit, durch Taten im falschen Zeitraum. Das ist ja für die Reinheitslogik der Tora ganz, ganz entscheidend. Und muss man ja auch sehen, in der jüdischen Geschichte hat diese Dimension des Glaubens einen zunehmenden Bedeutungszuwachs gehabt. Die Krisen des 2. Jahrhunderts vor Christus, Makkabäerkriege, die ja heute in, jetzt weiß ich es gar nicht, ist es ja auch so, ist das in der Zürcher Bibel alles mit drin, Makkabäerbücher, ist nicht drin, oh Gott. Schock, ich habe falsche deutsche Voraussetzungen. Gut, also, aber diese Schriften waren ja, also sind ja katholisch und orthodox und überhaupt. Ich halte sie wirklich schon für wichtig. Man versteht das Neue Testament eigentlich nicht, wenn man das Alte Testament gelesen hat und dann ins Neue springt. Im Grunde muss man diese ganzen Schriften, Jesus, Sirach, Makkabäer und so weiter, kennen, um die Juden zur Zeit Jesu zu verstehen. Warum? Weil das ja Sollbruchstellen der Frömmigkeit waren, dass man sich an die Speise- und Reinheitsvorschriften hält. Dafür haben sich Juden in den Makkabäer-Auseinandersetzungen im 2. Jahrhundert vor Christus zu Tode foltern lassen. Das sind ganz entscheidende Themen, die ja etwa auch in der Wolke der Zeugen im Hebräerbrief miterzählt werden. Das sind ja da auch Episoden aus dieser Zeit und da hätte niemand gesagt in dieser Zeit, was von außen kommt, kann uns ja nicht unrein machen. Wir können also Schweinefleisch essen, wir können im Grunde die Sitten und Gebräuche der Griechen übernehmen, wir können uns äußerlich völlig gleichstellen, weil es ist ja eine reine Herzensangelegenheit. So, das war eine Bekenntnissituation, dass man seine Treue zu Gott gerade im Einhalten dieser Reinheitsvorschriften erwies. Insofern, das, was Jesus hier sagt, zieht ihm natürlich Hass und Feindseligkeiten zu, weil er sich damit offensichtlich auf die falsche Seite stellt. Klammer auf, in der liberalen Exegese gab es immer wieder Idee, ist das vielleicht nachträglich auf Jesus zurückprojiziert? Das wäre eine elegante Lösung zu sagen, es kann niemals Jesus so gesagt haben. Das haben im Grunde spätere Christen, die aus dem Judentum rausgefallen sind, auf Jesus so zurückprojiziert. Halte ich nichts von, weil diese Überlieferung hier, also jetzt könnte man da einen langen Exkurs machen, ich halte da nichts von, Punkt aus. Ich glaube, dass diese Impulse wirklich von Jesus ausgegangen sind. Warum bringt man den sonst um? Das muss man sich ja fragen, wie kann der am Kreuz landen? Nicht? Wenn man Jesus so jüdisch macht wie manche liberale Exegeten, hätte man ihn auch nicht kreuzigen müssen, ehrlich gesagt. Nicht? Also ich glaube, man muss das schon ernst nehmen, dass das hier bei ihm so ist. Irgendwo muss die Wut ja auch herkommen. Aber warum macht er es so? Warum spitzt er das so zu, im Grunde schon gegen eine sehr, sehr starke jüdische Tradition? Jetzt gibt es da einen altprotestantischen Hochmut, der im Grunde das Judentum immer schon negativ gesehen hat und gesagt hat, das war alles bei denen irgendwie primitiv und Reinheit und so ein Blödsinn. Das halte ich für abwegig. Zu sagen, der Herr Jesus war einfach ein bisschen aufgeklärter und moderner und liberaler und hat da nicht so primitive Ideen gehabt. Damit wird im Grunde völlig unterschätzt, wie wesentlich das fürs Judentum auch gewesen ist. Nein, aber man muss sehen, Jesus macht diese Gegensatzbildung ja in einer bestimmten Konfliktbildung, wo er offensichtlich vor Augen hat, dass das Äußerliche nicht mehr zusammengesehen wird mit dem Innerlichen. Es gibt in der prophetischen Tradition, in dem Psalm wie bei den Propheten, ja durchaus auch Kultkritik. Kritik an Veräußerlichung von Reinheitsvorstellungen, wo das eine große Rolle spielt. Nicht der äußerliche Gottesdienst allein rettet, tut weg das Geplärr eurer Lieder von mir, ich mag den Gestank eurer Opfer nicht mehr riechen, Jesaja, Amos und so, also das ist ja prophetische Verkündigung, sondern es geht Gott ums Herz, es geht Gott ums Innere. Nur die prophetische Logik ist ja, beides gehört zusammen. Keine Veräußerlichung, sondern im äußerlichen Leben und mit dem Herzen wird richtig geglaubt. Das hätte Jesus an der Stelle ja auch machen können, aber die Konfliktgespräche zeigen, Jesus hat hier offenbar eine Frontstellung vor Augen, wo für viele die Regelbefolgung, die Konformität mit beschreibbaren Satzungen zum alleinigen oder zentralen Bestimmungsgrund geworden ist, ob jemand Gott vertraut oder Gott gehorcht. Und an dieser Stelle geht Jesus in den Gegensatz selbst zu diesen Bestimmungen der Tora, selbst zu dieser Reinheitslogik und sagt, es geht um das Herz, es geht um die Beziehungen, es geht um das Innere. Aus dem Inneren heraus kommt die falsche Handlung und provoziert radikal so, dass er auch Sabbatvorschriften oder Reinheitsvorschriften in Frage stellt. Und das ist ein großes Thema bei ihm. Man könnte jetzt viele Punkte bringen. Nehmen wir dies hier an ihren Früchten, sollt ihr sie erkennen. Kann man Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Wir sehen in diesem Abschnitt im Grunde beides sehr schön zusammengebracht. Die Person hat Vorrang vor den Werten. Es geht um die Herzenshaltung, es geht um das Innere, es geht um das, was das Herz bestimmt. Das heißt natürlich nicht, Werke sind gleichgültig. In den Werken, in den Früchten zeigt sich, was ein Mensch bestimmt. Aber es gibt diesen Vorrang, es geht um das Herz, es geht um den Menschen und nicht um bloße äußere Konformität. Habe ich die nächste Abschnitt auch, genau. Und das zieht sich immer wieder durch, vor allem auf Begriff des Herzens. Er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz. Auch hier wieder, nicht? Klassische Konstellation Heilung, ist Heilung erlaubt, am Sabbat darf man das und so, wo Regelkonformität höher gewichtet wird als die Zuwendung zum Notleidenden. Hier ist das erstarrte Herz das Bild für die Fehlbestimmung der Person. Oder Markus 17, er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht, begreift ihr noch nicht, habt ihr noch ein erstarrtes Herz in euch, habt ihr Augen und seht nicht, habt Ohren und hört nicht. Also auch hier wieder im Inneren, da ist das Entscheidende falsch gepolt, Sünde ist eine Herzensangelegenheit. Wir werden das gleich weiter vertiefen. Was heißt das? Was heißt, dass die Person das Problem ist, dass die Person in Sünde oder sonst wie ist? Ich möchte an der Stelle nur eine Zwischenüberlegung einführen. Wir haben bis jetzt Jesus ja sehr hart kennengelernt. Du böses und verkehrtes Geschlecht, falsches Herz, falsche Person, aus dem Herzen heraus kommt allerlei Übles und so. Und wir haben vorhin ja den Eindruck schon gespiegelt bekommen. Viele haben das Gefühl, das Christentum ist im Grunde ein Schwarzmalen des Menschen. Der Mensch ist im Christentum böse, verkommen, schlecht, korrupt, elend, elender Wurm. Und etwas, was im Grunde völlig negativ ist. Ist das so bei Jesus? Muss man im Grunde sagen, Jesus war einer der schlimmsten Pessimisten im Blick auf den Menschen. Jesus hat vom Menschen nur schlecht gedacht. Jesus war im Grunde kein Menschenfreund. Jesus war kein Humanist. Er war Antihumanist. Er war ein Menschenfeind. Müsste man das so sagen? Haben unsere bisherigen Belege das alles ergeben, dass er im Grunde ein Antihumanist für heutige Verhältnisse wäre? Ich halte das für eine wichtige Frage, neulich mit einer Frau zu tun bekommen, die sich entkehrt hat, vom Glauben abgewandt, auf die Frage, warum sie davon nichts mehr wissen will, konnte sie es ganz leicht so zusammenfassen. Sie sagte, in ihrer ganzen christlichen Kindheit und Erziehung und Gemeindlichkeit wurde sie dazu erzogen, andere zu verachten. Das war ihre Lebensbilanz für 20, 30 Jahre Christentum. Mein Christentum war eine einzige Erziehungsveranstaltung darin, andere zu verachten. So, ist das das Ziel? Ist das das Lernziel? Komm zu Jesus und lerne andere verachten. So, besuche Workshops, wo du lernst, andere Menschen zu verurteilen. Ist das so der Punkt? Ich glaube, an der Stelle ist die Zwischenbemerkung auch wichtig. Sünde ist zentral und absolut wichtig und sie ist universal und umfassend und Herz und so. Und man muss jetzt natürlich auch tatsächlich sehen, der Mensch ist Sünder und der Mensch ist aber eben auch Geschöpf. Es gibt Sünde, so tief wie man sich's vorstellen kann. Meinetwegen mag man das Erbsünde nennen. Es gibt auch schlicht Erbsegen. Es gibt eine Segenserblinie, die sich nun ebenfalls von der Schöpfung und von den Vätern durchzieht. Und einfach mal bei Jesus ein paar Punkte, dass er nicht in die antihumanistische Ecke hier uns ganz abgedrängt wird. Also Lukas 11, finde ich sehr spannend. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Die Ambivalenz ist im Grunde das Spannende. Auf der einen Seite böse, so schlecht. Und auf der anderen Seite aber natürlich seid ihr zu Gutem fähig. Der Mensch ist ambivalent. Ja, böse in Sünde. Und ja, Geschöpf, fähig zu Gutem. Und nicht nur fähig zum Guten. Menschen tun Gutes. Sie geben Gutes und sie können Gutes vollbringen. Oder dies, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tut nicht dasselbe auch die Heiden? Der Mensch ist liebesfähig. Es gibt manchmal Exzessbedürfnisse in der christlichen Frömmigkeit, wo man das Gefühl hat, der Mensch ist zu allem Guten völlig unfähig. Der natürliche Mensch ist ohne Glaube, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Ich habe mal eine Podiumsdiskussion erlebt, ein Atheist und ein Christ, wo der Christ dann sich aufraffte und sagte, nur der Christ hat Glaube, Liebe, Hoffnung. Und der Atheist wusste nicht, ob er lachen oder toben sollte, weil er sagte, so einen Schwachsinn hat er noch nie gehört, als könnten ganz normale Menschen nicht lieben, einander vertrauen, als hätten sie nicht Hoffnung oder so. Wo kommen Menschen hin, dass sie irgendwie das Gefühl haben, man ist ja gar nicht liebesfähig als Mensch. Also das ist ja für Jesus selbstverständlich, dass Menschen liebesfähig sind. Bei ihm fängt das spezifisch jesuanisch, geistlich, christlich an bei der Feindesliebe. Die fällt auch Christen schwer übrigens. So, also das ist ja nicht so, dass man sagt, wir können Feindesliebe, ihr Blöden nicht oder so. Nicht? Oder auch Matthäus 19, da wurden Kinder zu ihm gebracht, dass er die Hände auf sie legte und betete. Die Jünger fuhren sie an, aber Jesus sprach, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ja, Jesus ist schon ein Kinderfreund. Also die Kinderbibeln haben da schon recht, dass er Kinder gut findet und Kinder nicht als Auswurf des Satans betrachtet und so. Also, kleiner Gegenakzent, alles bisherige ist richtig und man sollte aber diese auch zutiefst biblische und jüdische, jesuanische Ambivalenz nie übersehen. Der Mensch ist Geschöpf und Sünder. Und da gibt es eine Schieflage, für die die kirchengeschichtlich so ein bisschen bewandert sind, eine postaugustinische Schieflage, die teilweise in Reformation, Pietismus, Erweckung noch verschärft wurde, dass man das Sündersein auf Kosten der Geschöpflichkeit des Menschen groß machte und sich im Grunde gar nicht mehr traute, von einer natürlichen Güte und Liebesfähigkeit des Menschen zu reden, aber das gibt's natürlich, das gehört natürlich dazu. Und die natürliche Güte und Liebesfähigkeit nimmt nichts davon weg, wie Jesus das hier sagt, ihr, die ihr böse seid in Sünde. Und hier muss man, glaube ich, ambivalenzfähig werden, dass nicht das eine auf Kosten des anderen gesagt wird, sondern dass das ganz stark zusammengehört. Das war ein kleiner Exkurs in diesem Zusammenhang. Sünde ist eine Herzensangelegenheit, die uns zutiefst bestimmt als Person durch und durch, nicht in den Fehlhandlungen oder in den Gebotsübertretungen. Das wäre ja eine Logik zu sagen, was ist Sünde? Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und das ist nicht falsch, das ist eine richtige Definition, sie ist aber unzureichend, weil sie im Grunde so tut, als wäre der Mensch in seinem bloßen So-Sein quasi neutral oder indifferent oder auch gut. Und dann ist Sünde etwas Punktuelles, etwas Aktuales. Und dieser Sicht gegenüber dieser Verkürzung betont Jesus, nein, es ist nicht etwas Aktuelles, es ist etwas Habituelles, etwas Personhaftes, etwas, was immer schon im Menschen da ist. Wir müssen langsam aber ein bisschen näher klären, was ist es denn? Was ist das Böse Sein? Was ist das Sündersein? Was ist diese innere Verkehrtheit des Herzens, aus der dann die Fülle, wo ist es, nicht? Alles hier, böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist und so weiter. Woraus kommt das denn? Was ist die Sünde, die all das hervorbringt? Das möchte ich auf zwei zentrale Punkte bringen. Wenn man sagt, ich möchte zwei Dinge ausführen, ist immer die Frage naheliegend, ja, warum hast du das aber vergessen? Es gibt sicher auch mehr. Ich glaube, dass die beiden Dinge, die ich jetzt aber ausführen möchte, eine quantitative und qualitative besondere Bedeutung in der Verkündigung Jesu haben. Darum diese beiden heißt natürlich nicht, dass es nichts anderes gibt. Lüge. Für mich war das nochmal eine Entdeckung, ich war milde auf sie vorbereitet, es hat mich dann aber doch noch überrascht, wie viel der Aussagen Jesu über Sünde auf den Begriff Lüge zu bringen sind. Die Menschen sind durch und durch verlogen. Römer 3 mit Paulus, alle Menschen sind Lügner, Gott allein ist wahrhaftig. Also alles in Ordnung mit Paulus und so. Ne? Aber jetzt ein bisschen noch bei Jesus bleiben. Inwiefern sind alle Menschen Lügner? Erster Punkt, Heuchelei. Es lohnt mal, die Anreden Jesu so zu sammeln. Da gibt es auch Schlangen- und Otterngezücht. Ehebrecherisches Geschlecht, verkehrtes Geschlecht. Die häufigste Anrede ist aber ihr Heuchler. So, sehr, sehr stark. Sie habt auch die Kleingläubigen. Die Jünger sehr häufig ihr Kleingläubigen. Aber sehr häufig Heuchelei. Hier ein paar Beispiele. Er merkt ihre Heuchelei. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Das ist die Heuchelei. Ihr Heuchler in unterschiedlichen Zusammenhängen. Das ist für die Kritik der pharisäischen Frömmigkeit bei Jesus schon ein zentraler Punkt. Was ist Heuchelei? Was ist Heuchelei für ein Betragen? Und hier finde ich, Heuchelei ist ja durchaus etwas Spannendes, etwas Vielschichtiges. Heuchelei ist im Grunde etwas scheinen wollen, was man nicht ist. Es ist ein Setzen auf den äußeren Anschein. Es ist im Grunde eine Form der Selbstvermarktung. Es ist ein Selbstmarketing, wo man einen bestimmten Anschein erzeugen will. Und das ist ein Vorwurf, der sich bei Jesus immer wieder durchzieht. Konkreten Beispiel im Hintergrund sind ja die, die auf den Straßen stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Oder die, die große Opfer und Gaben spenden und geben, damit sie von den Leuten wahrgenommen werden. Die, wo die rechte Hand weiß, was die linke tut. Die, die sich im Glanz eigener Wohltaten ständig spiegeln wollen, die im Grunde ein positives Image ihrer selbst in den Köpfen der anderen pflanzen wollen. Und das ist ja nun sehr interessant. Heuchelei ist ein Verhalten. Heuchelei ist ein Tun. Es ist eine bestimmte kommunikative Praxis. Diese kommunikative Praxis ist verbal, es ist eine bestimmte Art und Weise, wie man über sich redet, aber es ist natürlich auch ein bestimmtes Verhalten, also ein Spenden, ein Beten, ein gottgefällig Sein, was auf Sichtbarkeit angelegt ist, ein Scheinenwollen. Insofern kann man sagen, es ist ein bestimmtes Tun, ein Handeln, das gehört dazu. Dem entspricht aber offenbar ein gewisses Bedürfnis. Man will angesehen sein bei den Menschen. Man will im Grunde in einem bestimmten Ruf stehen. Spannende Frage dabei ist ja immer, kann man bewusst heucheln? Wie kann man, wenn das so der Aufgabe für heute wäre, heuchle heute mal bewusst? Wird das funktionieren? Ich glaube, es ist relativ kompliziert, bewusst zu heucheln. Man würde sich da immer ein bisschen komisch bei fühlen. Man käme in so eine gewisse, in einen gewissen Vollzugsspannung hinein. Ich glaube, man müsste immer heimlich über sich lachen oder käme sich komisch dabei vor. Wenn man versuchen würde, bewusst zu heucheln, wird es einem, glaube ich, schnell peinlich. So, man hätte dann immer das Gefühl, man würde Twitter-Accounts von Berühmtheiten der Gegenwart irgendwie parodieren oder so und würde sich immer großartig darstellen. Heuchelei ist ja, was ist es? Es funktioniert am besten, wenn man es schafft, das gar nicht so schlimm zu merken, weil man dann im Grunde natürlich die unangenehme Erkenntnis damit verbunden ist, wie stark man vom Äußeren wahrgenommen abhängig ist. Heuchelei funktioniert ja am besten in einer Art Blindflugmodus, wo man im Grunde gar nicht merkt, dass man heuchelt. Denn würde man merken, dass man heuchelt, würde man sich vielleicht selbst peinlich sein, dass man sich so abhängig macht von der Außenwahrnehmung. Heuchelei ist ja im Grunde eine gewisse Not. Und der Zuruf von außen, du Heuchler, macht sicher kein Vergnügen. Also Jesus hat es ja nicht bewusst darauf angelegt, wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie umzusetzen. Wer das kennt, positives Denken, Dale Carnegie und so, wie man Freunde gewinnt. Jesus ist das totale Gegenprogramm. So, das ist ja schon, die Menschen immer ein bisschen immer Honig ins Gesicht schmieren, aber nicht so, dass es trieft oder so. Ne? Also da muss man ein bisschen gut dosieren und so, das muss man da irgendwie hinkriegen. Jesus macht das Gegenteil. Jemanden als Heuchler zu bezeichnen, sticht im Grunde in eine empfindliche Herzregion hinein, weil man es gar nicht bewusst vorführen kann. Man kann gar nicht sagen, ja, heucheln finde ich auch gut. Heucheln passt zu mir, ich fühle mich gut beim Heucheln. Das tut mir gut, dass die anderen mich für besser halten, als ich bin. Ja, wenn man das so sagen würde, es macht mir Freude, dass die Menschen mich überschätzen. Macht es nur noch halb so viel Freude. So, wenn man das mal so sagen würde. Insofern ist das natürlich, jemand zu sagen, du heuchelst doch. Das muss man sich gut überlegen. Das ist nicht für jede Freundschaft outcome-neutral. Das ist schon schwierig. Ne? Du heuchelst doch. Ist eine ganz schöne Spitze, die ihm im Grunde zeigt, was ist los mit dir? Warum hast du das nötig? Und so wie Jesus es ausführt, so, also etwa beim Beten, nicht? Dein Vater im Himmel sieht ins Verborgene, er wird es dir vergelten. Wenn du es auf Effekt machst, hast du deinen Lohn dahin. Wenn die Rechte weiß, was die Linke tut. Offensichtlich ist Heuchelei ein Oberflächenphänomen, eine Performance, ein Verhalten, die aber auf eine tiefe innere Unstimmigkeit schließen lässt. Auf welche? Ich habe lange überlegt, wie ich es nenne, Selbsttäuschung, Selbstbetrug. Ich glaube, dass hier schlicht auch sehr viel Hochmut drin steckt. In der klassischen Sündenlehre ist Hochmut eine Wurzelsünde. Ich glaube, da ist etwas Wesentliches dran. Ich glaube aber, man muss Hochmut auch mit anderen Wörtern umgeben und umstellen, dass man das nicht so hört, als hätte man es immer schon begriffen oder auch immer schon für richtig gehalten. Menschen sind hochbegabt in Sachen Selbstbetrug. Ich denke, dieses Gleichnis von Jesus, Lukas 18, führt das grandios vor Augen. Wir kennen es ja nicht, er sagte zu einigen, die überzeugt waren, fromm und gerecht zu sein, und verachteten die anderen dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener, denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Man so will, ist das paulinischste Gleichnis Jesu, hat sich auch in der Reformation der meisten Zitate erfreut, weil es natürlich im Kern Rechtfertigungslehre, aber eben auch Sündenerkenntnis vor Augen führt. Der Rahmen, der lukanische Rahmen, macht hier im Grunde den Gesprächshorizont deutlich. Das sind Musterschüler aus der Erziehungskur, wo es darum geht, andere verachten zu lernen. Ne, manche haben es geschafft, die waren überzeugt, fromm und gerecht zu sein und verachteten die anderen. Das so zu beschreiben, ist natürlich auch ein Stich ins Herz, so, weil das ist ja nicht deren Selbstbild. Ne? Die haben ja ein anderes Selbstbild, die würden ja sagen, ich habe ein empfindliches Gewissen und leide daran, wie die Sünde in der heutigen Welt normal wird oder so. Ne? Also die haben ein anderes Selbstbild, die würden das nicht so sagen, die würden nicht sagen, ich bin überzeugt, fromm und gerecht zu sein und ich verachte die anderen. Ne? Sobald man versucht, das zu sprechen, merkt man, ja, da stimmt irgendwie was nicht. Also auch das ist ja wieder ein Spiegel, ein gefährlicher Spiegel, ein tief einschneidender Spiegel. Wenn das stimmt und man das glaubt, kriegt man natürlich ein Riesenproblem, weil man merkt, man ist hier völlig falsch aufgestellt. Und das Interessante ist ja nun, dieser Pharisäer, was macht er eigentlich falsch? Wollen wir ihm doch ruhig glauben, dass der sich anständig verhält? Wollen wir ihm doch ruhig glauben, dass in moralischer Hinsicht seine Lebensbilanz erheblich besser sein mag als der Zöllner, der Leute ausbeutet und der sich Notlagen zunutze macht? Und jetzt ist es doch auch anrührend, dass der Pharisäer hier nicht in einer schrägen Werkgerechtigkeit vor Gott hintritt und sagt: Gott, siehe, wie ich gelebt habe, mich musst du rechtfertigen, bei dem wird dein Gericht sich erweitern. Nein, er dankt ja dafür. Also das ist ja sehr vorbildlich. Es gibt ja Leute, die von sich überzeugt sind und nicht mal dafür danken, weil sie von sich überzeugt sind. Das ist ja eigentlich, mehr geht ja kaum, die Dinge richtig machen und dann wissen, dass man es richtig macht, verdankt man nicht sich selbst, sondern Gott. Das ist ja ein extrem hohes Maß an Heiligkeit, so weit erstmal zu kommen, dass man sich auf das, was man an richtigen Dingen tut, nichts einbildet, sondern dankbar dafür ist, dass man vielleicht eine entsprechende Erziehung genossen hat, vielleicht entsprechende Vorbilder hatte, vielleicht auch nicht in solchen Versuchungs- und Verführungssituationen war, in denen man zu Fall kam. Man hat allen Grund, dankbar zu sein, wenn man sich ordentlich verhält. Das ist eine große Gnade. So, nicht in Situationen zu sein, wo einem das Fallen sehr leicht gemacht wird. Also im Grunde möchte man sagen, was ist denn da los mit Jesus? Er hätte ja sagen können, der Pharisäer ist fast vollkommen, jetzt müsste er nur noch die Verachtung des Zöllners einstellen. Ist ja vielleicht der letzte Malus bei ihm, dass er dem vielleicht doch noch ein Traktat gibt und sagt, ich hätte hier so ein Vier-Schritte-Programm, können wir mit deinem Leben nicht auch noch was machen oder so. Das wäre vielleicht noch vollkommener, aber sonst ist der ja gut drauf. Jesus ist hier schon brutal, nicht? Er sagt, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, der Sünder, nicht jener. Es ist offenbar, es gibt keine Gerechtigkeit vor Gott, ohne sich zutiefst als Sünder zu wissen. Glaubt, das hat die Reformation an dieser Stelle auf den Kopf getroffen. Genau das ist die Botschaft. Man kann nicht gerecht sein, ohne sich selbst zum Sünder zu werden. Und diese Blindheit für sich, diese mangelnde Selbsterkenntnis als Sünder ist es, was hier die Menschen von Gott trennt. Und darin sind Menschen wirklich hochbegabt. Eugen Roth hat das ja mal so weiterentwickelt. Ein Mensch betrachtete einst näher die Fabel von dem Pharisäer. Der Gott gedankt voll Heuchelei dafür, dass er kein Zöllner sei. Gottlob, rief er in eitlem Sinn, dass ich kein Pharisäer bin. Das wäre der Hochmut des Zöllners, ne? Also man kann es ja auch so drehen und sagen, Gott sei Dank habe ich so eine tiefe Sündenerkenntnis. Ich habe wirklich erkannt, dass ich durch und durch Sünder bin und bin nicht wie die selbstgerechten, werkgerechten Pharisäer damals oder wie auch die heiligungsverdorbenen Schwärmer der heutigen Zeit. Gott sei Dank habe ich tiefe, tiefe Sündenerkenntnis. Freue ich mich auch sehr drüber. Also man kann den Selbstbetrug immer weiter und weiter und weiter treiben und unsere Hochbegabung in dieser Hinsicht ist ganz, ganz enorm. So ist, glaube ich, niemals zu unterschätzen. Diese Geschichte bringt es ja auch noch einmal in einer anderen Variante auf den Begriff. Was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Auch hier wieder, nicht? Also mit Splitter und Balken, das ist ja alles bildliche, übertriebene, hyperbolische Rede und so. Passt ja kein Balken ins Auge, könnte man sagen. Ja, warum diese total übertriebene Bildlichkeit? Weil wir so viel Brett vor dem Kopf haben. Und das ist ein Punkt, ich bin in diesen Fragen auch extrem reformatorisch. Es gibt ja christliche Kulturen, die sagen, ja, schon schlimm, wie tief die Sünder in der Sünde sind. Aber wenn man erlöst ist durch Christus im Glauben, ist man ja davon frei. Ich halte sehr viel von der reformatorischen Einsicht des Simul Justus et Peccator. Ich glaube, dass es Erlösung von Sünde gibt. Ich glaube, dass es Befreiung von Sünde gibt. Naja, im Sinne eines lebenslangen Prozesses, im Sinne einer Lebensrichtung der Befreiung, auch des Wachstums, all dies, aber nun doch in diesem tiefen Sinne, dass Sünde etwas ist, von dem wir im Tod und in der Ewigkeit getrennt werden. Und ich denke, das klingt jetzt doof, aber dass auch Jesus in diesem Sinne lutherisch war oder reformatorisch oder calvinistisch, da passt jetzt wie zwischen die Reformatoren nicht so viel Blatt Papier. Das Vaterunser ist ja da schon auch sehr interessant. So, nicht? Vergib uns unsere Schuld wird in einen direkten Zusammenhang gebracht mit unser tägliches Brot, gib uns heute. Und das halte ich schon für einen der vielen Punkte, wo man auf die Idee kommen sollte und merken könnte, Sünder sind wir. Sünder sind nicht die Juden, sind nicht die Heiden, sind nicht die, die leider aus dem atheistischen Elternhaus kommen. Jesus ist ja im Grunde mit zwei Menschengruppen permanent kritisch, mit Pharisäern und Jüngern. So, und das sollte man nicht wegreden, dass man sagt, ja mit den Jüngern, aber nur vor Kreuz und Auferstehung, danach sind hier richtig wiedergeboren, danach ist ja mit den Jüngern hoffentlich alles gut. Die paulinischen Gemeinden machen mir nicht den Eindruck, ehrlich gesagt, als wäre das so. Also wer sich da mal tief in galatische und korinthische und andere Verhackstückungen hineinbegibt, könnte auf die Idee kommen, Christen sind Jünger. Das Jüngerbild der Evangelien meint wirklich Christen. Und nicht Menschen, die Jesus hinterhergelaufen sind, die aber noch keinen wirklichen Heiligen Geist hatten, weil Kreuz und Auferstehung und Pfingsten ja noch nicht alles durch war. Das halte ich für eine komische Auftrennung der biblischen Schriften, wo man im Grunde sagt, meine Güte, ist der Jesus da streng mit seinen Jüngern. Gott sei Dank, dass ich kein Jünger mehr bin, sondern wiedergeborener Christ. Da bin ich extrem konservativ und reformatorisch. Ich würde sehr empfehlen, wenn Jesus Jünger sagt, sich gemeint zu fühlen. In diesem Sinne, dass die innere Verlogenheit in uns tiefer reicht, als uns Gott in der Regel an Erkenntnis zumutet. So. Dass wir gleichwohl durch Kreuz und Auferstehung erlöst sind, gilt und ist aber auch immer ein Wunder größer als alles, was wir fassen können, weil der Abgrund tiefer ist. Ich denke, dass Jesus uns nur manchmal, wenn es bitter nötig ist, etwas mehr Tiefendimensionen von innerer Abgründigkeit zu erkennen und zu fühlen gibt, dass es aber uns sehr gut täte, darum zu wissen, um die Tiefe innerer Verlogenheit und Verstrickung in Unwahrheit. Ich würde gern fast noch am liebsten länger bei der Lüge bleiben, aber ich muss weitermachen. Nur einfach mal ein kleiner Tipp. Jordan Peterson war neulich in der Schweiz, habe ich gehört. Ne? Das ist ja ein schräger Vogel. Also er wirbt sich ja selbst nicht jetzt unbedingt als wiedergeborenem Christen und so. Aber Jordan Peterson, YouTube-Phänomen, Posterboy der alternativen, neokonservativen und so weiter. Wenn man sich da ein bisschen reinhört, Lüge ist bei ihm ein Thema, was er sehr, sehr, sehr gekonnt ausarbeitet. Ich würde tatsächlich mal empfehlen, Stichwort Lüge, Jordan Peterson zu googeln, da könnte man einen schönen Exkurs, ist jetzt der privaten Nacharbeit von euch anvertraut. Ist, glaube ich, lohnend, das mal so als Fremdprophetie zu nehmen. Das macht er, glaube ich, wirklich gut. Ich möchte zum Thema Unversöhnlichkeit noch ein paar Dinge sagen. Es gibt natürlich das große, berühmte Gleichnis vom Schalksknecht. Petrus trat hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug 7-mal? Das ist ja schon viel, ne? Das ist ja schon richtig viel. Neulich wieder so eine Serie mit meinen Kindern geguckt und so, wo es darum geht, Superhelden und so. Und ein Superheld enttäuscht und verrät die anderen. Kann man denen vergeben? Weiß nicht, Marvel, ob das hier auch so ein Ding ist. Kann man Loki nochmal vertrauen? So, ne? einen zweiten Versuch kann man machen. Aber keinen dritten oder vierten. Also siebenmal. Ich glaube, Petrus hat ganz tief Luft geholt. Vielleicht überlegt dreimal. Nee, komm, ich habe den Jesus jetzt hier so ein bisschen gesehen. Sieben ist extrem viel. Es wird mich überfordern. Aber ich frage mal, ob der, vielleicht sagt er ja dreimal reicht oder so. Aber die Antwort Jesus ist schon heftig. Nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Und ist klar, die Antwort lautet nicht 490. Wortwörtlich ist öfter mal auch wirklich falsch. Also es ist nicht 490, das ist nicht die Logik dieser Sprache und Kultur, sondern hör auf zu rechnen. So, du brauchst keine Mathematik, um die Antwort 7 mal 70 mal zu verstehen. Wenn du hier Mathematik bemühst, hast du es nicht verstanden. Gleichnis, darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Klammer auf, 10.000 Zentner Silber war damals mehr oder weniger das Vermögen der Weltbank oder die Staatsschulden der USA oder sonst wie oder so. Also irgendwie etwas, wo du sagst, brauchst du nicht mehr rechnen oder so, das ist in Äonen nicht zu verdienen für einen Einzelmenschen. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Das ist neben 10.000 Zentner Silber ganz minimal mehr als nichts. Er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Klammer auf, kein Déjà-vu, Klammer zu. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er es bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte dies sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihm sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt einem jeder seinem Bruder. Das ist ein sehr, sehr schönes Gleichnis, aber auch ein sehr schwieriges Gleichnis. Es kann sehr gemischte Gefühle auslösen. Das neulich mit so einer Gruppe von Christen besprochen. Der Erste war schockiert und sagte, er hatte eigentlich immer gedacht, vergeben ist vergeben. Wenn etwas vergeben ist, dann ist es wirklich vergeben, dann ist es in die tiefsten Tiefen des Meeres. Warum holt der König das hier wieder raus? Also haben im Grunde die Falschen recht, die im Grunde nicht glauben, dass Vergebung Vergebung ist, sondern im Grunde glauben, Gott vergibt dir, aber wenn du danach nicht 100% so lebst wie er, dann ist nichts vergeben, dann bist du wieder voll drin. So. Oder auch die Mitknechte, so Kameradenschwein möchte man nicht sagen, aber ist natürlich auch so ein bisschen, er wird angeschwärzt. Ist das im Grunde der Stil, ist das so? Es ist eine Geschichte mit Tiefen und Abgründen, so man im Grunde fragen kann, vergibt Gott gar nicht bedingungslos? Ist es im Grunde an Bedingungen geknüpft? Und ja, aber ich glaube, man muss das zunächst mal stark machen. Das wird ja in der Verkündigung Jesu immer wieder, also Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In einem ganz zentralen Text wird diese Logik stark gemacht und kaum ist das Gebet vorbei, reitet Jesus auf der Stelle nochmal rum. Er hätte ja auch irgendwie nochmal was sagen können über den Lobpreis oder so, aber er sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben werden. Diese Botschaft ist extrem zentral bei Jesus gemacht. Es gibt nichts Schlimmeres als Unversöhnlichkeit. Es ist die eine unvergebbare Sünde. Die wird an diesen Stellen immer wieder stark gemacht. Und nehmen wir den anderen, da geht's weiter, das hatten wir alles. Nehmen wir diesen Text mal weiter. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Die Sünden und die Lästerung, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Das ist ja ein Vers, wo viele Angestellte in psychiatrischen Kliniken manchmal heimlich bitten, dass Jesus ihn nie gesagt hätte, weil viele Menschen in depressiven Schüben die Angst haben, habe ich vielleicht eine Grenze überschritten, die ich niemals hätte überschreiten dürfen. Das ist ja im Grunde tragisch, dass sich das so ein bisschen in depressiven Glaubensformen so reinfrisst. Die Angst, habe ich gegen den Heiligen Geist gesündigt. So, wo Menschen auch wie Sören Kierkegaard und so herangetragen haben. Es ist im Grunde tragisch. Mir ist der erste Vers nochmal ganz groß geworden bei der Beschäftigung. Stellen wir uns vor, der würde alleine stehen. Ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Die Sünden und die Lästerung, so viel sie auch lästern mögen. Das ist ja eine ungeheuer extreme Aussage. So, und das ist ja so dieser verstörende Effekt, den Jesus ausgelöst hatte. Er konnte auf der einen Seite sehr hart sein. Nicht nur die Sünder als Sünder bezeichnen, sondern auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er konnte als sehr krass, sehr extrem, sehr hart erscheinen und auf der anderen Seite als sehr liberal. So, also Jesus ist manchmal liberal in heutiger Sprache, großzügig. Wie kann man das sagen? Alles wird den Menschenkindern vergeben werden. Auch Lästerungen, Blasphemie und nicht nur harmlose Lästerungen, nein, Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Synoptische Parallele, selbst wenn sie den Menschensohn lästern, wird es vergeben werden. Alles, jede Sünde, jede Lästerung, jeder Verstoß gegen das erste Gebot, gegen die eine Tafel der Gesetze und gegen die andere Tafel der Gesetze, die Grenze ist, was ist, ja, den Heiligen Geist lästern. Jetzt ist das ein klassisches Thema der Kirchengeschichte. Ich glaube, dass manchmal auch die allgemeine Erkenntnis wirklich stimmt. Was ist die allgemeine Erkenntnis? Was ist der Heilige Geist bei Jesus? Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Er sagt seinen Jüngern, wer euch hört, hört mich. Was ihr reden werdet, kommt nicht aus euch, sondern aus dem Heiligen Geist. Also die Heilsbotschaft Jesu, das Evangelium. Der Heilige Geist ist im Evangelium, in der Heilsbotschaft, in der Ankündigung des Reiches Gottes. Das ist das Werk, das ist das Zeugnis des Heiligen Geistes. Das heißt, die unvergebbare Sünde ist im Grunde die Unversöhnlichkeit gegenüber dem versöhnlichen Gott. Das Nicht-Annehmen der Gnade, der Barmherzigkeit. Das Schöne ist ja für alle psychiatrische Kontexte, dass man jedem Menschen, der Angst hat, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, sagen kann, du hast sie 100% nicht begangen. Sonst hättest du ja keine Angst davor. So, wenn du Angst hast, sie begangen zu haben, kannst du sie nicht begangen haben, weil du ansonsten diesen Anflug von Sündenerkenntnis gar nicht hättest. So, dass du Angst hast, zeigt ja im Grunde dein auf das Gute orientiert sein und gerade nicht in der Verstockung gegen diese Wahrheit. Wie radikal Jesus das meint, genau das hängt hier ja auch schon. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus entgrenzt ja dieses Gnadenangebot. Er macht es ja sowohl in dem einen wie in dem anderen Zusammenhang nicht so. Alles wird den Menschenkindern vergeben werden, wenn sie es einsehen, bereuen, büßen und wieder gut machen. Und die ganze Geschichte des Bußsakraments bis zum 16. Jahrhundert ging ja immer tiefer hinein in dieses Wenn Sie. Alles wird vergeben werden, wenn du bereust. Aber du musst richtig bereuen, du musst tief bereuen, du musst Furcht spüren, du musst Vorsatz haben, ganz klar. Du musst auch wieder gut machen, du musst brechen, wenn du. Und immer wieder bei Jesus Formulierung ohne Wenn du. Ohne Konditionen, ohne Verklausulierung, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde, dieser besondere Akzent auf die Unversöhnlichkeit, auf diese Härte des Herzens, ist das Spiegelbild, negative Spiegelbild von Gottes Versöhnlichkeit. Und Jesus macht an dieser Stelle auch etwas mit dem Bild des Sünders. Der Sünder ist ja so ein, ja, Buhmann der Warnung vor dem Verfall und vor der Schlechtigkeit der Welt und so. Und das ist irgendwie grundsätzlich pädagogisch und rhetorisch auch nicht illegitim. Die Psalmen haben ja genug zu sagen über den Gottlosen oder die Weisheit über den Toren. Und natürlich kann und darf man so reden, dass der Tor so und so und dass der Gottlose so und so und der Sünder so und so ist. Es ist nicht falsch. Und Jesus gibt dem aber nochmal eine andere Wendung. Er tut das etwa in diesem Punkt, als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern saßen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß. Sprachen sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern isst er. Da das Jesus hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. In diesem kleinen zentralen Abschnitt kommt ja im Grunde zweierlei zum Ausdruck. Zum einen, es gibt eine vorbehaltlose Nähe, die Jesus gegenüber Sündern und Gestrauchelten ausübt. Eine vorbehaltlose Nähe, die nicht erst nach erfolgter Reue und Wiedergutmachung sich einladen lässt. Also so laufen die Geschichten ja mit Zachäus, dass der, als Jesus da ist, dann auch ein neuer Mensch wird, ne? Und seinen Ebenezer Scrooge-Turn hat, so, und sagt, ich will alles wieder gut machen und nicht wieder bezahlen und so weiter. Nur das ist dem nachgeordnet. Es gibt eine vorbehaltlose Nähe Jesu zu den Gestrauchelten. Und das ist ja in Jesu Auftritt von Anfang an klar, dass Jesus im Grunde für sich in Anspruch nimmt, in seinem Verhalten die Nähe des Reiches Gottes zu spiegeln. Also diese implizite Christologie ist im Grunde von Anfang an gar nicht rauszunehmen aus der Botschaft Jesu, dass sich im Verhalten Jesu Gottes Zuwendung zu den Menschen spiegelt. So wie Gott zu den Menschen, so Jesus zu ihnen. Das ist das eine, also die radikale Versöhnlichkeit Gottes. Und von daher gewinnt Jesus nun auch ein anderes metaphorisches Framing der Sünder. So, dass er sie im Grunde nicht als die Bösen framet und nicht, dass es falsch ist. Er kann sagen, du böses Geschlecht, du verkehrtes Geschlecht, ihr, die ihr böse seid, also das Wort böse, ist okay, wir sind böse, ja. Und das wird durch ein weiteres Framing ergänzt. Wir sind krank. Wir sind nicht nur schlecht, es geht uns schlecht. Wir sind schlecht dran. Wir sind nicht nur schlecht drauf, sondern auch schlecht dran. Und damit entgiftet und entfeindet Jesu auch die Wahrnehmung des Bösen und der Sünder, indem er sie im Grunde als Kranke, nicht als Feinde, sondern als Hilfsbedürftige neu zeichnet. Der Sünder ist aus Gottes Sicht hilfsbedürftig. Er ist verstrickt in innere Verlogenheit, in innere Selbsttäuschung. Er macht sich ständig etwas über sich selbst vor und er ist in einem tiefen, tragischen Sinne unversöhnlich. Das zeigt sich in seiner Unversöhnlichkeit anderen gegenüber, in seiner Unfähigkeit, Feindseligkeit zu überwinden, aber wurzelt in einer Unversöhnlichkeit gegenüber Gott und sich selbst. Und an dieser Stelle ist die Versöhnlichkeit Gottes das große Angebot, den Sünder zu entgiften und ihn hineinzurufen in die Gemeinschaft mit Gott. Ich möchte ein Fazit ziehen. Hätte man noch viel mehr Zeit und so, könnte man an dieser Stelle im Grunde sagen, und das ganze Passion, Kreuz, Hingabe. Also nach wie vor stimmig, die Evangelien sind Passionsgeschichte mit langer Einleitung. So, aber ich möchte jetzt nicht in 2 Minuten das ganze Kreuz und Versöhnung und Sühne und so, dann nennt man die üblichen Stichworte, aber es ist natürlich zentral und das ist die Botschaft, die genau das aufgreift. Die Versöhnungsbedürftigkeit des Menschen am Kreuz. Ich möchte fazitmäßig aber zusammenfassen 3 Lehren, die ich jetzt aus dieser Beschäftigung mit Jesu Umgang mit der Sünde nochmal mitnehme. Zum einen, Sünde zeigt sich immer konkret in ihren Erscheinungen, ohne in ihnen aufzugehen. Das ist ein paradoxer, etwas schwieriger Satz. Es gibt paulinisch, reformatorisch manchmal die Neigung, sehr begrifflich, sehr abstrakt von Sünde zu sprechen. Und das ist etwas, was Predigten schadet, wenn man Stichworte nachspricht, abklappert und in so ein Geplapper kommt, wir sind ja alle Sünder, wir sind ja alle schlecht, wir sind ja alle Gottes Feinde und Aufruhr, aber Jesus ist gekommen, uns zu retten und so. Wenn das auf diesem Level bleibt, hat man immer das Gefühl, man hat die Wahrheit gesagt, man war klar und richtig, aber es war abstrakt, es war unkonkret, es war nicht im Leben. Und Jesus macht es so quasi nie, er wird immer konkret, er redet nicht über Sünde sein, er redet über Heuchelei, so, er redet über Verachtung. Und das ist, glaube ich, für die Verkündigung eine große Herausforderung, konkret zu sein und dann aber im Konkretwerden nicht in eine Regelbefolgungslogik zu verfallen, die im Grunde die Beziehungswirklichkeit aus dem Blick verliert. Unser Sündersein ist Misstrauen und Verfehlung Gottes, Verfehlung der Liebe. Dann, zweiter wichtiger Punkt, Sündenerkenntnis kann nie erzwungen, sondern nur erbeten werden. Wir sind so tief in Selbsttäuschung befangen, man kann Menschen weder durch Druck noch durch Zwangsgewöhnung noch durch argumentative Spitzwindigkeit beweisen oder erklären oder aufzwingen, dass sie Sünder sind. Sünde erkennen ist ein Wunder. Sünde erkennen ist etwas, was der Heilige Geist bewirkt. Johannes 16, der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen über die Sünde. Und das wird in diesen Jesus-Begegnungen deutlich. Das Normale ist das Missverstehen. Wie würden wir über Sünde reden, wenn wir das besser wüssten? Dass Sündenerkenntnis nicht einzufordern, nicht aufzudrücken, nicht zu erzwingen ist, sondern immer ein Wunder, immer eine Gnade, die im Übermaß uns auch fertig macht. So, die Wahrheit macht uns frei, aber vorher macht sie uns auch fertig. Und das richtige Maß zu finden von Wahrheit, die ich jetzt ertragen kann, weil sie gleichzeitig mit der Wahrheit der versöhnenden Liebe Gottes zusammensteht. Ich glaube, unser Umgang würde sehr davon gewinnen, wenn wir das begriffen, Sündenerkenntnis kann nur erbeten sein. Dritter Punkt, Gottes Annahme ist nicht die Folge der Umkehr, sondern ihre Voraussetzung. Und das ist bei Jesus keine Verbalakrobatik, das ist Leben, das ist Handeln, das ist Verhalten. Die Idee, Menschen zu Sündenerkenntnis zu bringen, durch auf sie einzureden, ist absurd grotesk. Sündenerkenntnis wird bei Jesus vermittelt durch Handeln, durch Reden, durch Hören, durch Beziehung. Anders kann es gar nicht gehen. Und wenn diese Dinge nicht einigermaßen miteinander verwoben sind, das Verhalten und das Verkünden, das Lehren und das Handeln, stehen wir nicht in der Nachfolge dieser Befreiungs- und Erkenntnis- und Versöhnungsgeschichte. So, meine Zeit, oh Gott, es tut mir leid, ich habe lange nicht auf die Uhr geschaut, wir sind längst in der Pause. Ja, Dankeschön.
Thorsten, vielen Dank. Selten habe ich so viel gelacht bei einem Vortrag über Sünde. Weil wir jetzt alle die Pause auch wirklich dringend nötig haben. Für gewisse Dringlichkeiten und anderes gibt es Informationen von Boris Eichenberger, unser Gastgeber heute in gewisser Weise.
Genau, meinen Namen kennt ihr jetzt schon. Bei uns in IGW ist es normal, dass man du sagt. Also für die, die sich so frei fühlen, dürfen wir gerne Boris sagen. Ich bin der Pastor der Vinia Darau, gleichzeitig der Bereichsleiter Weiterbildung von IGW. Also ihr seid quasi doppelt in meinem Wohnzimmer heute und ich hoffe, dass ihr euch wohlfühlt. Ein paar Informationen hier, habt ihr schon gemerkt, machen wir die Veranstaltungen. Eine Etage höher ist die Cafeteria, dort essen wir dann nochmal eine Etage höher, ist das Dachgeschoss. Dort finden dann auch Workshops statt. Hier gerade auf der anderen Seite ist ein Gebetsraum, also wenn euch dann die Sünde zu viel wird und ihr Buße tun möchtet, dort wäre der Ort auch noch ein Ort dann für die Workshops. Toiletten findet ihr hier gleich hinten dran, dann hinter dem IGW-Plakat draußen und vor allem schöne Toiletten oben in der Cafeteria. Dort seid ihr herzlich willkommen. Kaffee ist so, dass zwei Kaffees gratis zur Verfügung stehen, die gehören mit dazu. Für jeden weiteren Kaffee sind wir froh, wenn wir einfach in die Kasse 2 Franken schmeißt für uns als Vinia Darau. Tee, trinkt so viel, wie ihr wollt, der ist ja ziemlich billig in der Schweiz. So, das wär's eigentlich. Dann, ja, genau. Eigentlich wollte ich mit der ganz schlechten Nachricht am Anfang starten. Jetzt kommt sie zum Schluss. Für alle, die mit dem Auto gekommen sind und hier gerade in der Nähe parkiert haben und das nicht mit mir vereinbart haben, das ist Sünde. Weil wir kriegen aufs Dach, und das ist nicht schön dann für uns als Wiener Aarau. Deshalb, alle, die mit dem Auto gekommen sind und es nicht direkt mit mir vereinbart haben, bitte beseitigt diese Sünde, tut Buße, indem ihr das Auto irgendwo anders parkiert, auf einem kostenpflichtigen Parkplatz. So, das wär's.
Wir müssen uns jetzt eine Strategie überlegen, wie wir dann doch auch pünktlich zum Mittagessen kommen, aber das ist jetzt mein Problem. Und ich möchte mein Problem nicht zu eurem Problem machen, und deshalb bleibt die halbe Stunde Pause. Wir treffen uns um 11 Uhr wieder hier.